Hallo, liebe Studis. Es ist Freitagabend nach dem Workshop. Meine Stimme hat heute schon ein bisschen gelitten, weil ich schon so viel mit Ihnen geredet habe. Aber jetzt mache ich doch noch eine letzte Podcast-Folge, und zwar zu Sachen, die heute ganz aktuell waren. Ein paar Themen habe ich mir noch aufbewahrt für Podcast-Folgen nächste Woche. Es gab ja so ein paar Fragen zu Dingen aus der Vorlesung, wo Sie sich gewünscht haben, dass ich die nochmal ausführlicher erkläre. Stichwort Lemma 1.16, und dann gab es noch ein Beispiel, ich glaube es war 1.13. Alles zum Thema Abbildung. Ich mache das sehr gerne, aber ich mache das dann erst am Montag. Heute kümmere ich mich um die Fragen, die jetzt noch aktuell gekommen sind. Da ging es einmal darum, wie macht man das, wenn man mehrere Mengen hat und dann mehrere Abbildungen und man setzt die zusammen, führt sie hintereinander aus und dann geht es darum, von der zusammengesetzten Abbildung zu zeigen, dass die surjektiv ist oder eben nicht. Dazu habe ich mir was überlegt. Und dann gab es noch eine Frage zu Äquivalenzklassen. Die werde ich dann am Ende auch noch beantworten. Okay, legen wir los. Drei Mengen, drei Abbildungen und das Stichwort ist Surjektivität. Die erste Menge A ist definiert als Menge 0, minus 1, minus 2 und so weiter bis hin zu minus 10. Und ich meine da immer nur ganze Zahlen. B ist die Menge, die bei 0 anfängt, 1, 2, 3 und so weiter bis 10. Alles nur ganze Zahlen. Und C ist die Menge 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt kommen die Abbildungen. Die Abbildung Phi geht von A nach B. Jedes x wird auf minus x abgebildet. Und wenn Sie sich die Mengen A und B nochmal angucken, dann sehen Sie auch, was passiert. Aus der minus 1 wird die 1, aus der minus 2 die 2 und so weiter. Minus 10 geht auf 10, 0 geht auf 0. Das ist tatsächlich sogar eine bijektive Abbildung von A nach B. Können Sie ganz schnell sehen, können Sie auch ganz schnell eine Umkehrabbildung hinschreiben. Viel Spaß, machen Sie das gerne. Und jetzt kommt die nächste Abbildung. Sigma geht von B nach C und Sigma ist eine Abbildung mit einer Fallunterscheidung, so ähnlich wie wir das in dem Hilfssatz hatten. Wir gucken nämlich, je nachdem, ob A gerade oder ungerade ist, was die Abbildung da tut. Wenn A gerade ist, dann ist Sigma teilen durch 2. Und wenn A ungerade ist, dann addieren wir zuerst 1 und teilen dann durch 2. Gleich kommen noch ein paar Beispiele dazu. Das ist die Abbildung Sigma. Und Gamma ist auch eine Abbildung von B nach C. Und zwar wird jedes B aus B auf den Rest abgebildet, den B beim Teilen durch 3 lässt. Und ich möchte das jetzt so definieren, dass wir mit Rest durch 3 teilen und die erlaubten Reste sind 0, 1 und 2. B hat die Zahlen von 0 bis 10, da ist also ganz klar, wie das beim Teilen mit Rest funktioniert. Die möglichen Reste sind 0, 1 und 2. Und das funktioniert, denn die Bilder 0, 1 und 2 liegen ja wirklich in der Menge C. Alles wunderbar. Gucken wir uns kurz ein paar Beispiele an. 0 abgebildet mit Sigma ist zum Beispiel 0, denn 0 ist gerade und 0 geteilt durch 2 ist 0. 1 abgebildet mit Sigma ist 1, denn 1 ist ungerade, das heißt die Abbildungsvorschrift sagt 1 plus 1 geteilt durch 2 und da kommt 1 raus. 10 abgebildet mit Sigma ist 5, denn 10 ist gerade und dann sagt die Abbildungsvorschrift, wir sollen durch 2 teilen. Die Abbildung Sigma ist surjektiv, denn wenn wir jetzt mal durchgehen, was da rauskommt, wenn wir alles einsetzen, alle Elemente aus B, dann sehen wir, dass die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5 tatsächlich alle getroffen werden. Das nur am Rande. Jetzt gucken wir uns Phi an. 0 abgebildet mit Phi ist 0, minus 1 abgebildet mit Phi ist minus minus 1, also 1 und so weiter. Ich habe ja vorhin schon was dazu gesagt. Phi ist tatsächlich eine bijektive Abbildung von A nach B. Jetzt kommt noch Gamma. 0 abgebildet mit Gamma ist 0, denn 0 hat beim Teilen durch 3 den Rest 0. 1 hat auch beim Teilen durch 3 sich selbst als Rest 1. 5 abgebildet mit Gamma ist 2, denn wenn ich 5 mit Rest durch 3 teile, kommt Rest 2 raus. Und dann haben wir noch als Beispiel 10. 10 abgebildet mit Gamma ist 1, denn 10 hat beim Teilen durch 3 den Rest 1. So, und jetzt möchte ich mir einfach mal die Hintereinanderausführungen angucken, die wir da bilden können. Da haben wir einmal Phi Stern Sigma. Da bilde ich also erst mit Phi von A nach B ab und dann mit Sigma von B nach C. Insgesamt geht die Abbildung von A nach C. Und was machen wir? Wir können ja mal gucken. Mit Phi wechseln wir zuerst das Vorzeichen und mit Sigma machen wir dann diese Vorschrift durch 2 bzw. erst plus 1 und dann durch 2. Und wir wissen ja schon, dass Phi und Sigma surjektiv sind. Das haben wir uns gerade unterwegs überlegt. Und wenn Sie das nachrechnen wollen, dann drücken Sie jetzt auf Pause und machen Sie dann danach weiter. Und dann gibt es Lemma 1.16, das uns sagt, dass die Hintereinanderausführung von surjektiven Abbildungen auch wieder surjektiv ist. Jetzt gucken wir uns die andere Möglichkeit an, wie wir was kombinieren können. Man könnte ja auch erst mit phi abbilden und dann mit Gamma. Das geht auch von A nach C. Und ich behaupte, dass das nicht surjektiv ist. So, der Witz ist, dass es die zweite Abbildung ist, auf die wir hier achten müssen, das Gamma. Ich nehme als Beispiel die Zahl 4. Die Zahl 4 hat nämlich kein Urbild unter Phi Stern Gamma. Und wie können wir uns das klar machen? Na, wir gehen jetzt zurück zur Menge A, in der wir angefangen haben. Und wir gucken uns die Elemente mal an. Was passiert denn? Zuerst wechseln wir das Vorzeichen und dann bilden wir den Rest beim Teilen durch 3. Aber die möglichen Reste, die rauskommen können, sind ja nur 0, 1 oder 2. Und deswegen hat 4 kein Urbild. So kann man sich das klar machen. Und wenn Sie jetzt üben wollen, wie man das formal richtig aufschreibt, dann probieren Sie es aus, schreiben Sie was auf und wenn Sie möchten, dann fragen Sie mich, ob das okay ist. Was wir hier jetzt sehen konnten, ist, dass die zweite Abbildung diejenige war, an der es bei der Surjektivität gescheitert ist. Und genau wie sonst auch, hat es jetzt zum Beweis, dass die Abbildung nicht surjektiv ist, gereicht, bei einem Element des Zielbereichs nachzuweisen, dass es dafür kein Urbild gibt. Ich hoffe, dass das geholfen hat bei der Frage. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstanden habe, aber ich hatte den Eindruck, dass es darum geht, mehrere Mengen und mehrere Abbildungen zu haben und das zu kombinieren. Und jetzt hat das hoffentlich ein bisschen geholfen. Die zweite Frage, die ich jetzt noch klären möchte, ist die nach den Äquivalenzklassen. Wie war das nochmal? Warum sind zwei Äquivalenzklassen entweder gleich oder disjunkt? Okay, nochmal kurz zur Erinnerung, wie können wir entscheiden, ob zwei Elemente in der gleichen Äquivalenzklasse liegen oder in verschiedenen? Na, zwei Elemente aus der Grundmenge liegen in der gleichen Äquivalenzklasse genau dann, wenn sie zueinander in Relation stehen. Äquivalenzklassen haben wir immer nur dann, wenn wir eine Äquivalenzrelation haben, die zugrunde liegt. Das heißt, die müssen wir irgendwie gegeben haben und dann können wir über Klassen sprechen. Das heißt, wir haben jetzt eine Relation gegeben, wir können uns die entsprechenden Äquivalenzklassen angucken. Und dann sind zwei Elemente in der gleichen Klasse genau dann, wenn sie zueinander in Relation stehen und sonst nicht. Das heißt also, ich kann jetzt für je zwei Elemente immer nachgucken, stehen die zueinander in Relation oder nicht. Und ich habe zwei Möglichkeiten, das zu überprüfen. Möglichkeit 1, ich teste direkt die Relation nach, also nach der Vorschrift, was die Relation eben sagt. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich nachgucke, sind die in der gleichen Äquivalenzklasse oder in verschiedenen. Und jetzt nehmen wir uns mal ein Element her und nehmen an, dass das gleichzeitig in zwei verschiedenen Äquivalenzklassen liegt. Mal angenommen, es gäbe sowas. So, angenommen, es gäbe sowas, ist für Sie das Zeichen A Widerspruchsbeweis. Okay, nehmen wir also an, wir haben hier zwei verschiedene Äquivalenzklassen und es gibt etwas im Durchschnitt. Es gibt da ein Element, der Durchschnitt ist nicht die leere Menge. Nennen wir das Element klein a. Klein a liegt jetzt in der Äquivalenzklasse K1 und in der Äquivalenzklasse K2. Die Bezeichnung habe ich mir gerade ausgedacht. Dass a in der Klasse K1 liegt, heißt, dass a zu jedem Element aus K1 in Relation steht. Merken. Dass a in der Klasse K2 liegt, heißt, dass a zu jedem Element in K2 in Relation steht. Merken. Das heißt, wir schnappen uns jetzt ein Element aus K1 und eins aus K2. Und dann wissen wir, dass die beide in Relation stehen zu A. Aber wir haben ja Transitivität. Wir reden über eine Äquivalenzrelation. Wenn wir jetzt also ein Element haben aus K1, nennen wir es B1 und das ist in Relation zu A. Und wir haben ein Element B2 aus der Klasse K2, das auch in Relation ist zu A. Dann können wir die Transitivität benutzen, um zu sehen, dass B1 und B2 zueinander in Relation stehen. Aber Moment mal. Wenn die zueinander in Relation stehen, müssen sie doch in der gleichen Äquivalenzklasse liegen. Das geht aber doch nicht. K1 und K2 waren doch verschieden. Widerspruch, das heißt, unsere Annahme war falsch. Es kann bei zwei verschiedenen Klassen kein Element geben, was im Durchschnitt liegt. Und der Grund ist die Transitivität der Relation. Die haben wir da gerade einmal wirklich in Aktion gesehen. So, jetzt habe ich nochmal begründet, warum das so ist. Dann wurde nach einem Beispiel gefragt. Nehmen wir doch mal das Beispiel, das wir heute im Workshop besprochen haben, da war die Relation, zwei Elemente stehen zueinander in Relation, wenn sie beim Teilen durch 5 den gleichen Rest haben. Und dann haben wir uns überlegt, die möglichen Reste beim Teilen durch 5 sind 0, 1, 2, 3 und 4. Auf die Art und Weise kriegen wir also Äquivalenzklassen, alle Zahlen, alle ganzen Zahlen, die beim Teilen durch 5 Rest 0 haben, die also ohne Rest durch 5 teilbar sind, liegen gemeinsam in einer Äquivalenzklasse. Alle Zahlen, die Rest 1 haben, liegen zusammen in einer Klasse und so weiter. Insgesamt macht das dann die Klassen, die zum Rest 0, 1, 2, 3 und 4 gehören. 5 verschiedene Klassen haben wir da. Und jetzt gucken wir ja auch nochmal, warum es nicht sein kann, dass etwas, eine Zahl in 2 Klassen gleichzeitig liegt. Wir nehmen uns eine ganze Zahl z her. Jetzt liegt die in einer Klasse. Diese Klasse ist dadurch ausgezeichnet, dass alle Sachen da drin den Rest, sagen wir mal, 1 haben beim Teilen durch 5. Und dann nehmen wir eine zweite Klasse, zum Beispiel die Klasse mit allen ganzen Zahlen, die Rest 3 haben beim Teilen durch 5. Dann müsste jetzt unsere kleine Zahl z, die in beiden Klassen liegt, gleichzeitig beim Teilen durch 5 den Rest 1 und den Rest 3 haben. Und das geht nicht, denn es kann immer nur einen Rest geben. An dem Beispiel wird das jetzt vielleicht auch nochmal deutlicher. Wenn nicht, dann fragen Sie gerne nach. Schließlich heißt dieser Podcast ja Noch Fragen. Bis zur nächsten Folge und schönes Wochenende.